biblische Wort miteinander lesen. Ich habe diese beiden Texte, 1. Petrus 3 habe ich weggelassen. 1. Petrus 3 sagt nur, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist. Und deswegen habe ich Lukas 24 und die Apostelgeschichte 1:1-11. Und siehe, ich will euch auf euch herabsenden, das mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus, bis er von ihnen nach Bethanien, hob die Hände auf und segnete sie. Es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von dem all, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis an den Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige, ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen zwei bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht denn ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. 6 kleine Punkte. Nun denn, schau himmelwärts zu der oberen Segnung, schau einwärts zur göttlichen Anbetung, schau rückwärts auf den Herrn durch laufende Bahn, schau vorwärts, denn nun fängt dein Tagwerk an, schau abwärts, Christi Reich wächst aller Orten, schau aufwärts, offen sind des Himmels Pforten. Wir kennen ja alle den Psalm 121, was steht da am Anfang? Freiwillige vor. Danke. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? So spricht der Psalmist und die Gemeinde des neuen Bundes. Von den Höhen kommt das Heil. Im wörtlichen Sinne kommt Hilfe. Das ist nicht nur bildlich gesehen, sondern kann auch wörtlich aufgefasst werden. Auf heiligen Bergen hat Gott Altäre errichtet und hat dort oft den Menschen seine Herrlichkeit offenbart. Welche Berge kennst du? Ich meine jetzt nicht den Brocken. Das ist kein biblischer Berg, nein. Da gibt es den Berg Ararat. Dort hat Gott letztendlich Noah den Gnadenbund angeboten. Dann gibt es den Berg Moria. Dort ist das Bild Jesu von Golgatha uns vorgeführt. Dann gibt es den Berg Sinai, wo Gott sein kostbares Gesetz seinem Volk gegeben wurde. Dann gibt es den Nebo, den kennt kaum einer. Das ist der Ort, an dem Mose gehen musste. Dann gibt es den Berg Zion. wer Hebräer 12 liest, wird das merken. Zion, der Berg Gottes. Dann haben wir den Karmel, wo Gott mit Feuer antwortet, um letztendlich dem Ahab zu zeigen, es gibt einen wahren Gott, den du bisher zur Seite geschoben hast. Dann gibt es den Horeb, wo Gott in nicht dieser Machtfülle und dieser Gewalt kommt, sondern in einem sanften Sausen sich dort offenbart. Tja, und dann schauen wir ins Neue Testament, jede Menge Berge. Die Bergpredigt, da haben wir doch ein wunderbares, wo Jesus letztendlich über das Gesetz redet. Und wer dann am Ende dieser Bergpredigt einmal genau hinschaut, da steht dran, sie freuten sich alle übermaßen über das, was Jesus gesagt hat.
Aber welcher Berg war das?
Das ist der Berg der Predigt, so wird er genannt. Aber ich war jetzt gerade bei dem Schlusssatz der Bergpredigt. Kein Widerspruch? Diese Pharisäer, da war ja alles versammelt. Da steht dran, sie entsetzten, also im Griechischen, sie entsetzten sich über alle Maßen, über das, was Jesus gesagt hat. Also wenn du einen anderen nachschimpfst, Hanna, bist du ein Mörder? Oh, da wussten sie ganz genau. Da gucke mal eine Frau schief an und schon bist du ein Ehebrecher. Und die Feinde lieben, wo gibt es denn sowas? Hirnrissig. Sie entsetzten sich über alle Maßen. Dann gibt es den Tabor, den Berg der Herrlichkeit. 2. Petrus 1, wir sahen seine Herrlichkeit. Petrus spricht so oft in seinen zwei Briefen von der Herrlichkeit Jesu. Und dann gibt es den Ölberg, der hat eine ambivalente Funktion. Einmal ist dort Jesus in Gethsemane und ringt mit dem Teufel und leidet für uns nach unserem Willen. Und dann ist es der Berg des Abschieds. Und das sind wir jetzt. Der Berg des Abschieds. Und es ist ganz komisch. Da heißt es dann, sie freuten sich, wie sie von dem Berg runtergingen. Also jetzt gibt es, also mir fällt nichts mehr ein. Jetzt freuen sie sich, dass Jesus verschwindet. Das merke ich. Also bei mir war es so, wie bei meiner Omi immer war, in den Ferien, Fürstenberg an der Weser, im Wald, ganz toll. Da habe ich 6 Wochen sturmfrei gehabt. Und was habe ich heute und meine Omi, wie ich dann wieder entgangen bin, nach 6 Wochen. Und mir freuen sie sich, dass Jesus geht. Das fällt schon komplett aus. Und doch steht es da. Sie haben genau gewusst, jetzt wird es viel besser, weil er nämlich jetzt in uns Wohnung nimmt. Das ist eine ganz andere Qualität, wie wenn ich Jesus leibhaftig da sehen würde. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nur noch nach dem Geist. Das ist für uns entscheidend. Und jetzt wollen wir auch diesen Himmelfahrtsberg besteigen. Es ist ein Berg, der uns zu schaffen macht. Die 6 Punkte habe ich schon mal so ein bisschen angesprochen. Du kannst es mitverfolgen dann. Segnend, die erste Sache. Schau himmelwärts zu den oberen Segnungen. Segnend hat der Herr die Seinen letztendlich verlassen. Er führt sie raus und segnet. Und das ist sein ganz großes Amt. Unser Herr Jesus, das Segnen. Mit dem Segen hat er letztendlich sein Werk hier auf dieser Erde abgeschlossen, vollendet. Es ist so, wie wenn man den Reisesegen gibt, ja, und weiß, jetzt ist die Freizeit zu Ende. Ja, mit dem Reisesegen, nicht? Das ist einfach, der Segen beendet das Ganze. Ja. Und wie oft hat er in Bethanien, wie er segnend bei Lazarus eingekehrt ist, und hat dort Tod zum Leben umgewandelt. Wir denken an Jerusalem, wie er segnend durch die Gassen gegangen ist, mit seinem Wort gesegnet hat und das Reich Gottes verkündigt hat. Wie ist er in Gethsemane, ja, und in Golgatha, wie hat er segnend diese Erde mit seinem Blut benetzt? Das ist alles Segen. Lauter Segensstätten ja, die letztendlich die Jünger in dieser Abschiedsstunde noch einmal an sich vorbei haben gehen lassen. Und auf all diesen Segen legt er noch den Siegel des letzten Segens. Ja, Erde, du bist eigentlich verflucht um deiner Sünde willen. Der Fluch der Sünde, der haftet uns bis in die Haarspitzen an. Und da können wir uns auch nicht rauslancieren. Und jetzt auf diesen Boden des Fluches, der Acker ist um deinetwillen verflucht, tropft dieses heilige Blut Jesu, dieses Versöhnungsblut, und macht die Sünde weg. Das Wunderbare, nicht, wenn wir so auf der Straße sind und dann hast du immer wieder die Leute, die über die Kirchengeschichte lamentieren, hinten und vorne, dann sage ich, das ist alles nett und schön, aber es sind doch die zwei großen Fragen, die uns alle bewegen. Was ist mit meiner Schuld? Und was kommt nach dem Starkdeckel? Das sind die zwei Fragen, die musst du beantworten. Kann dir deine Religion, deine Weltanschauung diese zwei Fragen so beantworten, dass du mit gutem Gewissen sagst, jawohl, das möchte ich. Und genau das ist letztendlich bei Jesus der Fall. Der Wurm des Todes, der an uns nagt, wie ja, ein dickes Geschwür, hat seinen Stachel verloren. Der Lebensfürst hat dem Tod die Macht genommen. Ist das nicht ein Segen? Ungeheuerlich. Wo gibt es denn noch Tränen und Jammer? Ja, aber Jesus lässt uns nicht in diesem ganzen Todes- und Jammertal alleine. Das Wunderbare ist, er sagt ja nicht, ich komme zu dir. Wenn er gegangen wäre, wie jeder andere auch, der im Grab geblieben wäre, deswegen kann ich die modernen Theologen nicht verstehen. Ihr gesamtes System bricht zusammen, wenn ich die Auferstehung Jesu leugne. Dann bleibt Jesus im Grab. Dann habe ich keine Hoffnung. Dann bin ich nach wie vor verratzt und verkauft an die Sünde, an den Tod und an die Verdammnis. Und jetzt ist Jesus dort und ist aus dem Grab raus. Was für ein Segen, den wir erfahren dürfen, dass auf einmal dieses Paradiesestor, was zugenagelt war, Padex und was weiß ich alles hingeschmiert und Beton zugegossen, aufgebrochen ist. Was für eine Segensspur über dieser Erde, die letztendlich den Garten Eden uns wieder begehbar macht. Tja, und dazu gibt er ja vom Himmel herab seinen Segen. Das ist das Ungeheuerliche. Er hat letztendlich auf der Erde aufgehört mit seinem Segen. Und was macht er im Himmel? Das himmlische Segenswerk geht weiter. Ist ja nicht so, dass Jesus da oben vielleicht so ein bisschen auf dem Kanapee liegt, nicht? Und dann so von Engeln mit Halleluja-Gesängen dort umschwirrt wird und so weiter, nicht? Sondern er betet für dich. Was macht Jesus jetzt? Er tritt vor dem Vater für uns ein, wenn niemand an dich denkt und du ganz alleine bist. Ist das nicht eine Segensspur, dass er diese Dinge für uns jetzt tut? Und jetzt, dieser Segen geht weiter. Die 12 Apostel bis heute, alle, die letztendlich das Wort Gottes weitergeben, sind mit in dieser Segensspur, die er hier auf dieser Welt wieder eingeführt hat. Ja, wie segnet er denn jetzt? Er segnet durch sein Wort. Ja, weißt du, der Teufel hat ja nichts anderes im Schilde geführt durch die moderne Theologie. Ich habe es ja rauf und runter deklinieren können nicht im Studium. Wenn das Wort nicht mehr gilt, dann sehen wir nur noch eine Kirche, die eine äußere Hülle hat wie eine taube Nuss. Da kannst du hinklopfen, das klingt alles hohl. Ja. Und es ist nichts mehr. Und aus dem Grunde ist die Kirche auch ratzfatz leer. Die wird sich noch schneller entleeren. Das geht wie ein Sturzbach nachher. Und das Zweite, womit er uns segnet, ist das nicht das Sakrament, was er uns gibt, die beiden? Abendmahl und Taufe. Da, wo ich sage, wie Luther es sagt, ich freue mich und denke an meine Taufe. Und dann das Abendmahl, wo wir immer wieder dessen gedenken, dein Leib für mich gebrochen, dein Blut für mich vergossen. Das ist Segen und diese Segensspur geht weiter. Wie viel Segen durch den Heiligen Geist, ja, der uns gegeben ist. Ich brauche nicht darum bitten. Galater 3, Vers 13, 14. Wer an ihn glaubt, hat den Geist Gottes. Der bekommt ihn. Und das ist dunkel, ist in unserem Herzen. Und jetzt zündet dieser Geist Jesu in uns dieses helle Licht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wunderbar. Wie viel Kraft für matte Seelen. Wie viel Trost für bekümmerte Gemüter. Wie viel Segensspuren in 2000 Jahre Kirchengeschichte, die alleine durch das Wort Gottes, und Luther war ja nicht der Erste, der das übersetzt hat. Ein Waldus hat für die Waldenser schon lange vorher, 12. 13. Jahrhundert, glaube ich, die Bibel griechisch ins Deutsche übersetzt. Für seine Leute. Und. Es ist schon viele gewesen vorher, die auch Teile ins Deutsche übertragen haben. Und so sehen wir das immer wieder, dass diese Segensspur schon seit 2000 Jahren und dann durch Luther noch einmal in dieser gewaltigen Kraft das Wort, sie sollen lassen stehen. Lasst doch das Wort Gottes stehen. Die katholische Kirche hat sie einfacher. Sie haben immer noch ein äußeres Gerüst, Dogmen, Konzilien, Papst, Kirchengeschichte. Ja, was das Ganze, wie soll ich sagen, auch wenn es innerlich völlig marode ist, noch hält. Aber der Evangelische hat, wenn er das Wort Gottes nicht mehr hat, hat er nur noch einen Griff ins Klo. Mehr nicht. Irgendwelche schönen Gedanken, aber mehr nicht. Er kann keinen Trost spenden, er kann nichts mehr machen. Es geht nicht mehr. Und das sieht man genauso bei Herrn Bedford Strom zur Zeit von Corona. Was hat dieser EKD-Vorsitzende für einen Blödsinn herausgeredet zu dieser Frage von Corona? Aber er hat nichts mehr. Ich habe im Abitur mit den Schülern dann die ganzen von Frau Merkel und Bedford Strom und so weiter, von einigen Größen der evangelischen Szene, die 500-Jahr-Feier zu Luther, ihre Predigten, sogenannten, durchgearbeitet fürs Abitur. Und dann waren die Schüler selbst erstaunt, wie wenig dort essentielles Christentum dort noch überhaupt sichtbar wurde. Ein Herr Bedford Strom kriegt es gerade noch hin, er hat der Glaube und die Gnade, aber kein Wörtchen von Christus oder dem Wort Gottes, dem Zentrum dessen, was uns Glaube auch gegeben hat. Und wie viele Segensstätten sind da schon gekommen? Gemeinden, die aus dem Nichts entstanden sind. Der liebe Winry Schäfbuch, wo wir in Stuttgart waren in der Gemeinde, er war in China und da waren vier alte Mütterchen, wo man heute gesagt hätte, die Gemeinde macht doch zu. Ja, übermorgen sind die auch noch weg. Die sterben weg. Vier alte Mütterchen, hat er gesagt. Und sie sind jeden Tag morgens zum Gebet gesessen. Nach 2 Jahren war die Gemeinde explodiert. Aber nicht, weil sie da vorne irgendein Tralala-Grüppchen aufgestellt haben, sondern weil das Beter waren, die dort ihren Dienst getan haben und den Herrn auf den Knien angefleht haben. Herr, es kann doch nicht angehen, dass wir die Einzigen noch sind. Wunderbar. Und wie viele Rettungshäuser, wie viele Kirchen, wie viele Gemeinden sind in diesen ganzen Jahren, die 2000 Jahre Kirchengeschichte entstanden? Wie viel Gottesacker gibt es? Geh mal nach Königsfeld im Schwarzwald. Königsfeld, das ist eine Zinzendorf-Enklave. Dort sind die ganzen Gräber nach Osten ausgerichtet. Ein großes Tor, lauter Birken, Bäume des Lebens. Und dort sind die Gräber noch von 1600, 1700, 1740 Zinzendorf. Ja. Und was ist dort alles aufgeblüht? Ungeheuerlich. Aber die Gottesäcker bezeugen letztendlich hier die Macht Jesu. Ein zweites, schau einwärts zur göttlichen Anbetung. Es heißt, dass sie beteten ihn an. Das ist gewesen, nachdem Jesus leibhaftig aufgefahren ist. Ja. Sie beteten ihn an. Vorher haben sie ihn nicht angebetet. Nein. Das ist seltsam nicht. Bisher hatten sie ihn geliebt, verehrt. Und geehrt, Aber jetzt heißt es, beten Sie ihn an. Bisher war sie mit ihm umgegangen als einem Freund, einem Bruder, einem Lehrer, einem Meister. Aber jetzt stand er hoch über ihnen als Herr und als Gott. Was sagt Thomas? Der macht gar keine Sprüche. Mein Herr und mein Gott. Er fällt auf die Knie. Eine Maria fällt auf die Knie. Das ist unser Stand jetzt. Es geht nicht um die Position. Gell? Bitte versteht mich nicht falsch. Ja, das war ihre äußere Überzeugung. Jetzt muss ich vor dem einen Professor, dem wurde gesagt, er war schwer krank am Ende. Und er sagte dann, man möge ihm bitte aus dem Bett helfen. Er wollte hinknien zum Gebet. Und dann sagte jemand zu ihm, ach du, Herr Professor, das tut jetzt nicht nötig. Er sagte, vor dem Allerhöchsten kann man ruhig auf die Knie gehen. Das ist unser Anbeten. Nicht nur äußerlich. Ja. Ein Schauer überkam sie, wie Jakob in Bethel, wo er gesehen hat, holla, das ist der Ort, wo Gott letztendlich da ist. Ja. Ein Schauer, wie Mose dann dort diesen brennenden Dornbusch sieht und denkt, du liebe Zeit, was ist denn hier los? Da muss ich doch mal ein bisschen hinschauen. Zieh erst mal deine Schuhe aus. Der Ort ist heilig. Ja. Unwillkürlich neigten sie sich vor ihm, falteten ihre Hände und beugten ihre Knie. Sie beteten ihn an. Und als er heimkam zum Vater, was muss das für ein Jubel in der ewigen Herrlichkeit bei den Engeln gewesen sein. Ein Schauer der Anbetung, der durch die Himmel hindurch ist. Jetzt kommt der Herr. Jetzt kommt der, der letztendlich alles bereinigt hat. Wer den Kolosserbrief liest, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Wo? Zuerst im Himmel und dann auf Erden. Ja, zuerst kommt der Himmel dran. Hat er Frieden gemacht. Und das der Begrüßungsjubel der Engel diesem Herrn aller Herren, diesem König aller Könige. Und sie neigten sich wahrscheinlich anbetend vor Ehrfurcht vor ihm. Ja, auch wenn die Gemeinde noch klein war, so ist aber die Verheißung eine ganz große. Alle Welt wird ihn sehen. Jeder wird vor ihm die Knie beugen, ob er es will oder nicht. Die einen mit vielleicht zerfletschten Zähnen, knirschenden Zähnen, und die anderen, weil sie ihre Hände erheben und sagen, Halleluja, hochgelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Sie betet ihn an, viele haben ihn verachtet, viele haben ihn verlästert, viele haben ihn bekämpft, sein Reich bekämpft, ja. Aber sie schaden sich im letzten Ende eigentlich nur sich selber, weil das Reich Gottes nicht aufhaltbar ist. Auch wenn unsere Gemeinschaften mickrig aussehen, lass sie doch mickrig aussehen. Auch wenn unsere Gaben, wo wir denken, Herr, wir wollten die Bäume rausreißen, aber da, wenn ihr an den Stamm hinlangt, da tut sich nichts. Ich bin einfach schwach. Brauchen wir keine Kraft. Unser Herr hat Kraft, die Fülle. Und er wird es alles so einrichten, dass durch unsere Schwachheit seine Stärke zum Tragen kommt. Sein Name muss doch geheiligt werden, bis alle ihn letztendlich bekennen. Sie beteten an, zwar ehrt die Welt auch andere Namen. Ja, das ist wahr. Hier sind große Männer. Hier ist großer Geist, ein berühmter Denker und Dichter, was man vielleicht über Jesus auch sagt. Ich habe dann immer, wenn ich die Einheit Jesus Christus gemacht habe, von Moravec und Gandhi und allen möglichen hier Statements über Jesus, da ist manches auch nicht. Jesus, der Mann, der erste richtige Mann, die Anima und Animos sind bei ihm, das Männliche und das Weibliche, genau richtig dosiert. Deswegen ist es der erste richtige Mann. aber es greift doch viel zu kurz. Manchmal haben wir ja auch, dass man gut übereinstimmt, ja, Jesus ist ein großer Lehrer, natürlich, klar, ein großer Prophet, alles klar, ein großer frommer Dulder, ist auch alles richtig. Ein Vorbild als Tugendheld, stimmen wir alle überein. Aber er sitzt doch jetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Ihm müssen sich beugen alle Knie. Sie beteten an. Wie ist das bei dir? Denk doch an alles, was du von ihm gesehen, gehört, mit ihm erlebt hast. Das ist viel. Bist du auch bereit, deine Knie vor diesem König zu beugen? Jetzt ist er noch nicht König, sichtbar für uns. Jetzt ist er der gekreuzigte Herr. Aber als dieser gekreuzigte Herr möchte er auch von uns durch unser Leben und auch durch unser Tun und Lassen und Reden letztendlich geheiligt werden. Wunderbar. Wir kennen ihn als Kind in der Krippe. Ja. Und wir denken an alles zurück, was er getan hat, auch in unserem Leben. Und er wird einmal wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Lasst uns das immer wieder auch im Kopf behalten, dass wir unser Leben jederzeit auch vor ihm auflegen können. Ohne dass er dann sagt, du, aber da hast du noch ein verschlossenes Fach, gell? Da müssen wir auch noch einleuchten. Mach du es selber auf. Oder lass ihn aufmachen, wenn du da nicht hinlangen willst. Er wird es aufmachen und wird auch da den Dreck herausholen, der da drin ist. Drittens, schau zurück, ruft des Herrn, durchlaufene Bahn. Es war der letzte Gang auf Erden. Der letzte Gang, tja, ist ja bei manchen ein saurer Gang, ja. Dort oben konnte er aber noch einmal zurückschauen auf alle Stätten seines Lebens und Leidens, Gethsemane, Golgatha, Tabor, der See Tiberias, ach, wo er als Knabe aufgewachsen ist oder wo er in der Krippe gelegen ist. Was mochte da seine Seele erfüllen beim Blick auf all diese Wege seiner Wanderschaft? Und das lag alles jetzt hinter ihm. Das ist so, wie wenn man eine Schwere, ein Tal durchlaufen hat. Und nachher sieht man auf einmal Licht am Horizont, wo Jesus uns den Weg zeigt, durch, da geht's lang. Das habe ich jetzt für dich bereitet. Dort will ich deiner ganzen Pein und Not, die du hast, ein Ende machen. Ja, wie wunderbar mochte jetzt dieses Gefühl auch bei Jesus sein. Es ist vollbracht, es ist jetzt alles erledigt. Er schaut zurück vielleicht auf das, was er gesehen hat. Und jetzt diese Vorfreude dort auf diesem Berg des Abschieds. Jetzt kommt es auch für mich zum eigentlichen Leben, Vorgefühl der himmlischen Herrlichkeit. Ja, auch wir blicken zurück auf Feste und Tage, die wir haben feiern dürfen. Und blicken jetzt am Schluss seiner Laufbahn noch einmal zurück auf den ganzen Erdenlauf. Auf alles, ja, was er gesagt hat, auf seine Verklärung. Tja, erinnerst du dich noch, wie er in der Krippe war? Jetzt ist er erfüllt, jetzt ist er zu Hause. Jetzt singen sie Droben wieder. Jetzt empfangen sie ihn mit den Halleluja-Chören. Hast du es behalten, das allerwerteste Wort dieses Zwölfjährigen, was er gesagt hat? Ich muss doch sein im Hause meines Vaters. Dort muss ich sein. Jetzt hat sich es erfüllt. Jetzt bleibt er ewig im Hause seines Vaters. Jetzt sind alle seine Worte bestätigt, die auch das Alte Testament über ihn gesagt haben. Besinnst du dich noch auf die herrlichen Taten, wie er mit himmlischen Kräften, himmlischer Liebe und himmlischem Segen sein Volk gesegnet hat, verdient ein Lazarus, wie er gelebt, gewirkt, gelehrt, geduldet, gelitten hat. Und alles kann er jetzt von oben her anschauen. Denkst du noch dran, wie du ihn gesehen hast in der Todesangst, Gethsemane,
Man schwitzt nicht umsonst Blut. Wird nur einmal in der Kirchengeschichte berichtet, dass einer Blut geschwitzt hat. Heinrich VI., der die Bartholomäusnacht zu verantworten hatte, hat in seiner Todesstunde Blut geschwitzt. Ja, so ist das. Und dann die Erhöhung und jetzt der Ölberg von der größten Erniedrigung zur größten Erhöhung, die er sich vorstellen kann. Vom Schauplatz seiner höchsten Erhöhung, jetzt kommt die Stufe der Thronbesteigung. Weißt du noch, was am Ostermorgen zu Maria gesagt hat? Rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren, ja, zu meinem Vater. Das hat sich jetzt alles erfüllt. Wie das Grab, so ist jetzt auch die Erde hinterher nur noch eine Grabstätte der Menschheit. Der Lebensfürst und Todesüberwinder könnte nicht nochmal sterben, konnte nicht anders diesen Triumph erreichen und hat mit seiner Erhöhung letztendlich unsere Auffahrt alles vollendet. Ja, mit Dank und Anbetung können wir heute zurückschauen auf das, was Jesus gemacht hat. Das Wunderbare ist, dass auch wir jetzt einstimmen können, ganz gewiss, ohne dass man ja immer noch im Hinterstübchen hat, ja, sollte denn das sein? Seit ich Jesus mein Leben gegeben habe und auch mein Leben aufgeräumt habe, man geht nicht einfach ins Kaufhaus und bringt gestohlene Sachen zurück. Das habe ich gemacht. Ganze Packtaschen voll, weil ich dort gearbeitet hatte. Aber weißt du, dann wusste ich, wie ich dann da wieder raus war. Diese Schuld ist weg. Ein für alle Mal weg. Da wird in der Ewigkeit keiner danach fragen. Und keiner wird mit Fingern kommen und sagen, ah, der Thomas, der Glaube. Nein, alles bereinigt. Das Ungeheuerliche, was mich jetzt zu einem großen Halleluja immer wieder einstimmen lässt. Mein Herr und mein Gott. Wenn du noch nicht aufgeräumt hast, nutz die Zeit. Nutz die Zeit deines Lebens. Ich habe es auch gemacht. Nachdem ich dann angefangen habe, hier meine ganzen Klauereien aufzuräumen, habe ich gesagt, Herr, da ist noch vieles im Argen. Zeig mir bitte, hingesessen, einen halben Tag, habe aufgeschrieben, was so war und so weiter. Und dann bin ich auf so einer Konferenz zur Freizeit zu einem Bruder hin und habe gesagt, du, jetzt komm, lass uns sitzen. 2 Stunden sind wir gesessen, ja, wir haben alles vorgelesen, geheult. Und dann haben wir diesen Zettel zerrissen und weggetan. Weißt du, wir sind doch, mit uns kann man nichts anfangen. Mit dir nicht und mit mir nicht. Wir sind schwache, armselige Kreaturen. Aber Jesus, wenn da die 1 vor diese 0 dazukommt, dann wird es was Richtiges. Und er fängt mit dir nie etwas an, bevor nicht dein Leben gereinigt ist. Das ist das Geheimnis. Wo wir immer denken, naja, Schuld, oh, ich schwänze nicht drüber, komm unter den Teppich drunter, ja, immer schön weiterschieben. Nein, das ist unsere Pädagogik, mit Schuld umzugehen, bloß nicht drüber schwänzen. Aber Jesus ist ganz anders. Er sagt, oh, wir müssen darüber reden. Das muss aufgedeckt werden. Oh, da steht ich nicht gut da. Aber dann deckt er es mit seinem heiligen Blut zu und dann ist es weg. Und dann läufst du auf einmal wie auf einem Teppich 10 cm über der Grasnarbe. Wo du denkst, Menschenskind, ist das eine Befreiung. Und, viertens, schau vorwärts, denn nun fängt dein Tagwerk an. Ich möchte ein bisschen abkürzen, dass wir einfach nicht über Gebühr. Du merkst das, Jerusalem, Samaria, bis ans Ende der Welt. Man könnte es auch so sagen, Jerusalem, du, das ist deine nächste Umgebung. Das sind deine Kinder, da ist dein Mann, da ist die Verwandtschaft. Das ist alles Jerusalem, ganz eng beieinander. Und dann kommt Judäa, das ist ein bisschen weiter weg. Ja, wer ist ein bisschen weiter weg? Der Nachbar, der Kollege im Beruf, die Verwandtschaft, alles so im judäischen Bereich, ein bisschen weg, aber trotzdem da. Auch da sollen wir Zeuge sein. Und dann gibt es Samaria, das ist wieder weiter weg. Ja, was ist wieder weiter weg? Oh, du bist vielleicht im Verein noch. Also, da kann man auch von Jesus was sagen. Oder man ist irgendwo eingeladen. Da redet man so viel Blech über das Essen und über das Wetter und über Urlaub hier und Urlaub dort. Lass dir doch einfach es geben, Du sagst, Herr, gib mir einfach einen Menschen, dem ich ein wenig etwas von dir sagen kann. Oder dass ich ihm sagen kann, wie Jesus, wie du mich verändert hast. Wie die große Freude in mein Leben eingezogen ist. Ein Tipp vielleicht für Muslime, nicht anfangen Streite über was weiß ich, Koran und Mohammed und das ist ganz gefährlich. Berichte ihnen über das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Da hat Jesus meine ganze Schuld vergeben. Kennt der Muslim nicht? Da ist ein Vater im Himmel, der wartet auf mich und der hat seinen Sohn geschickt. Kennt der Muslim nicht? Da werden die rebellisch. Was hat Jesus in deinem Leben Großes gemacht? Vor allen Dingen die Schuld vergeben. Das lässt andere aufhorchen. Wer redet schon gerne über Schuld? Vor allem, wenn es die eigene ist. Und da haben die Schüler, du hast immer die Stecknadel fallen hören, wenn ich darüber etwas gesagt habe, wie Jesus in mein Leben hineingeleuchtet hat und mir Schuld aufgedeckt hat. Muss nicht immer Großes sein. Da haben sie auf einmal zugehört. Und das ist wunderbar. Es hat Zeugniskraft. Und dann kommt die ganze Welt, da kann nicht jeder hingehen. Aber wir können geben. Wir können von dem vielen, was wir haben, den Zehnten geben. Weißt du, was der Zehnte ist? Von 100 Euro sind es 10 Euro. Kann man ganz einfach rechnen. Kleines Beispiel, wie uns das unser Sohn mal erfahren hat. Mein Ecuador, lieben Zellen, hat er Zivilis gemacht und dann skypten wir und er sagt, Papa, du, wir haben gerade 10, was denkst du? Oh, ich sag, der Zehnte, naja, 10%. Papa, er hat gleich einen Kosmetiker, also er muss es gewusst haben. Von 100 Euro, die wir kriegen, 10? Uns reichen doch die 100 Euro jetzt schon nicht zum Verköstigen. Wie soll es denn 90? Dann habe ich gesagt, Johannes, probier's. Mach doch einfach mal. Wochen später schreiben wir wieder, Papa, hör, was wir erlebt haben. Wir sind im Einkaufszentrum gewesen, es war am Monatsende, wir hatten eine ganz schmale Tasche, Geldbeutel gehabt und haben einen großen Hunger gehabt, da waren so 8 so zivilisch Leistende. So um 28 hatte ich esse was weg. Und dann stehen wir da in der Kasse. Und in dem Moment, wo sie, da sagt einer, komm, du machst Geld raus, wir müssen gucken, was wir wieder zurücklegen müssen. Und haben sie gruschelt und kramt. Und dann auf einmal kommt eine große Durchsage. Also an der Kasse, wo sie die Nächsten waren, kommt der nächste Einkaufswagen umsonst durch, weil sie in der Lotterie gewonnen haben. Ja, ich hab gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da habe ich gesagt, Johannes, sagst du, ihr habt es probiert mit dem Zehnten. Und jetzt hat euch Gott so beschenkt über dem, was ihr ein bisschen gewagt habt. Schau, das ist doch genau. Also, ich kann immer wieder bloß heulen fast, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil wir haben es doch mit solch einem großen Gott zu tun. Wir können nicht alle gehen, aber wir können unser Geldbeutel aufmachen. Weißt du, und der Heinrich Kemner, ich schließe auch gleich, der Heinrich Kemner hat bei dem Thema immer einen Spruch drauf gehabt. Er sagt, so, jeder nimmt einmal seinen Geldbeutel raus. Und dann haben die Leute gekuschelt, also so, Geldbeutel. Und dann haben gesagt, jeder nimmt einmal 5 Mark raus. Und dann haben sie auch geguckt, oh, guckt der auch, ja, 5 Mark, wenn sie rausnehmen. Und dann sagt er, das darfst du jetzt behalten. Ja, nicht? Also, das ist doch das, was Menschen was dann geben. Und dann geben wir auch im Gebet. Haben wir Missionare, die warten darauf, dass sie unterstützt werden. Und wenn du sagst, du, ich kann doch vielleicht gerade noch ein Stück Pfeife geben. Ja, ich habe nichts zum Geben, aber ich will doch das Gebet für diese Geschwister nicht schmälern. Hast du welche? Nicht, das ist alles hier. Das Reich Gottes wächst aller Orten. Dass wir doch mit dazu beitragen, dass dieses Reich gebaut wird. Es kann nicht jeder gehen. Und nicht jeder wird berufen, rauszugehen. Aber wir können kräftig viel bewegen. Ich habe schon öfters gelesen in Berichten dann von Missionaren, wie sie gesagt haben, da habe ich meine Leute, meine Beter informiert. Und sie haben gebetet. Und da hat sich das verändert zur gleichen Zeit. Also, Nicht, dass man denkt, ja, brauchen wir doch nicht und das soll man nicht so eng sein und so, das wird Gott schon mal. Nein, Gott möchte oft gebeten werden und das ist Bau am Reich Gottes. Er hat Leute in der vordersten Front, wie Olaf Latzel, der hält nur seinen Hals hin, wo man draufhaut. Und dann hat er die Schar derer, die dahinter stehen, und diesen Mann, den Jesus dort vorne hin hat, ja, um das Reich Gottes aufzurichten, dort zu bauen. Und dann hat er die Schar der Beter. Dann flankieren ihn noch die Vorständler, ja, von rechts und links. Und auch das Reich Gottes zu bauen ist nicht so schwer. Wir müssen auch den Mund mal aufmachen. Weißt du, in Wernigerode, da wird uns vielleicht wieder, ja, das ist bei uns jetzt passiert, die nette Dame da in dem Teufelskleid da, der rumgesprungen mit Felsen und was weiß ich alles, wo man springt hat, ah nee, komm, guck gar nicht hin, das ist so ekelhaft, die Fratze da anzugucken. Da bin ich hin zu ihr und habe ihr gesagt, mich wundert es, dass sie für den Verlierer Reklame laufen. Jesus ist Sieger. Ja, lasst uns doch mutig sein, dass wir das weitersagen. Und wenn ich ein Traktat in der Tasche habe und sage, darf ich Ihnen einfach was von Jesus mitgeben? Ich habe immer Traktate dabei. Ja, wie komme ich in den Himmel? Da kann man immer schön drüber reden. Ja, vor allen Dingen ältere Leute sagen, das ist doch das, was auf die zukommt. Nicht? Und schon oftmals, im Altenheim war ich dann, die Dame 93, ich habe denkt, wie Bittung. Ich habe überhaupt kein Gespräch zustande gekriegt, nichts. Fällt mir nicht so schwer, aber irgendwie hat die Frau nicht reagiert. Und dann bin ich nach 20 Minuten und habe gesagt, so jetzt muss ich doch langsam gehen. Und habe ihr dann nur das Traktat von Werner Gitt, darf ich Ihnen das noch da lassen? Guckt sie drauf und sagt, ja, das interessiert mich, das lassen Sie hier. Also, nicht, wie komme ich in den Himmel? Ja, das sind doch die Fragen. Geht doch gar nicht darum, dass man da stundenlang vom Fernseher und so, das ist alles abgeschmackt, da Zeit umgeht, aber ihr lieben Leute, es gibt so viele Möglichkeiten, mitzuhelfen am Reich Gottes. Lasst uns doch kreativ werden. So wie die Kameradschaften, die da den Gelähmten gebracht haben, da war kein Platz. Tür verrammelt und zu, lauter Leute, keiner wollte Platz machen. Und dann sind die hoch aufs Dach und bastelt da oben rum. Auf einmal gibt es da einen Zug. Ja, und der Kamerad wird da durchgelassen. Hat das nicht ein Glaube? Denn für Glauben, für den einen, der da gar nicht mehr kann. Ist doch herrlich, was Sie für eine Fantasie entwickelt haben. Köstlich. Ja. Also, denkt einfach dran. Ein letztes noch. Schau aufwärts. Offen sind des Himmels Pforten. Und da er solches gesagt hatte, war er aufgehoben zusehends und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie nachsahen, ihm den Himmel fahren sie. Auf einmal stehen da zwei Männer in weiße Kleider. Ja, hallo, was ist denn da los? Wo sind die hergekommen? Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr denn gegen den Himmel? Dieser Jesus wird, so wie er aufgenommen wurde, wiederkommen. Ich habe ihn neulich auch eine Zahnprophylaxe gehabt und dann habe ich mich verabschiedet von der Dame. Ich habe gesagt, ja, immer ein halbes Jahr. Ich weiß nicht genau, wenn Jesus wiederkommt, ich bin ja nicht mehr da. Habe ich einfach so gesagt. Und ja, irgendwie liegt, aber ne, so, was gucken wir denn da in den Himmel rein? Sind ja herrliche Aussichten. Was waren denn das für zwei Leute? In diesem dunklen Tränental, da gibt es doch zwei Zeugen, die auch für uns dastehen, die wir schon kennen. Glaube und Hoffnung. Und wenn wir dann diese Himmelstore offen sehen, ist das nicht tröstlich? Der Glaube zieht uns nach oben und die Hoffnung ist eine gewisse Hoffnung. 1. Petrus 1,3. Ja. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mann, was haben wir eine herrliche Botschaft. Ja. Und die Himmelspforten sind doch scheunentorweit offen, dass auch wir hindurch können. Ja, Jesus kommt wieder. Er wird uns holen. Man braucht jetzt nicht wie Hans Kuck in die Luft ständig nach oben gucken, ja, sondern wir wollen nach unten gucken, aber nicht so wie die gesenkt, ja, immer so. Die Generation des gesenkten Blickes hier, nicht und aufs Handy gucken, sondern wir wollen getrost nach vorne schauen. Jesus wird wiederkommen. Weißt du, und wenn wir jetzt auch diese ganzen politischen Dinge da so in Iran und Ukraine und alle möglichen, hauen sich da die Schädel rein. Furchtbar. Natürlich ist das furchtbar, da wollen wir gar nicht drüber reden und wir es glorifizieren. Aber Jesus hat da die Hand drüber. Er wird wiederkommen. Das hat er gesagt. Und darauf stellen wir uns. Jesus ist doch nicht so ein Bildzeitungsschmierfinke, ja, wo man sagt, ha, was hast du denn da geschrieben? Am anderen Tag heißt es wieder neu. Gerade das Gegenteil. Sondern das, was er sagt, das wird er machen. Glaube und Hoffnung sind die zwei Zeugen, die er uns geschickt hat, dass wir stehen bleiben und dass wir ausharren mit der fröhlichen Gewissheit, Jesus kommt. Und wenn die Welt zusammenbricht, er wird uns nicht verlassen. Das ist das Wunderbare. Er wird jeden durchbringen. Und ich freue mich schon ungeheuerlich auf die Ewigkeit. Das kann ich dir gar nicht anders sagen. Das wird ein Jubelschrei werden. Hast du laut wie das Neckarstadion und wie es. Wir sind da ganz zusammen in der Turmpfanne. Das wird ein Jubelschrei werden. Eine ewige Freude. Eine ewige Freude. Bist du da dabei? Und das ist das Himmelfahrt. Also wir merken, das sind ganz andere Aspekte, die wir so jetzt sonst vielleicht kennen. Ja, da geht halt auch hoch und gut ist. Aber es ist so gewaltig. Also was ich da auch in der ich bereite mich immer so gerne vor, weil das meiste habe ich ja davon. Ich bin ja Egoist, ja, muss ich sagen. Ja, das meiste habe ich davon. Ja, wenn ich mich vorbereite und all dieses ganze schöne, tiefgehende durchdenken darf und mir hier Gedanken machen darf. So, jetzt brechen wir zusammen. Das reicht jetzt auch. Ich sage auch noch Amen und wollen wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer möchte, ja, darf gerne beten. Kurz und laut, das ist die Devise.
Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du heute uns alle hier zusammengeführt hast, dass wir alle gesund und angekommen sind. Und ich würde